Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Susanne Balthasar.
Wir fragen uns heute, was bleibt? Und ich nehme Sie mit auf Spurensuche.
Der Begriff Spur bezeichnet einen Hinweis, dass ein Lebewesen oder Objekt an einem Ort gewesen ist.
Früher hatte ich die Einstellung, dass ich mich niemals tätowieren lassen möchte, weil es was wäre, was ich nie wieder entfernen könnte.
My dad died in February of 2017. I do have a version of my dad in my pocket on my phone.
Plastikbälle auf dem Wasser, Plastikbälle auf dem Land.
Hier werde fachgerecht recycelt und die Schadstoffe umweltgerecht abgetrennt und entsorgt.
Alles, was bleibt, darum geht es jetzt. Und dabei treffen wir auf Menschen, die das, was bleibt, gestalten. Wir sprechen mit einem Sohn, der seinen sterbenden Vater als künstliche Intelligenz nachgebaut hat, als Dadbot, den er jetzt als App in der Hosentasche herumträgt. Wir treffen Frauen, die ihre Narben nach einer Brustkrebsoperation von einem Tattoo verdecken lassen. Und es geht um die vielen Spuren, die wir oft nicht mal bemerken. Immer lassen wir etwas zurück. Hautschuppen und Haare oder Fingerabdrücke zum Beispiel. Abschilferung, das ist der medizinische Fachbegriff für solche Körperspuren. Wir erneuern uns ständig, verlieren und zerstreuen uns dann wieder. Wir hinterlassen gebrochene Herzen, Traditionen und Erinnerungen. Und im Silicon Valley sind die Server voll mit unseren Suchbegriffen. Matthias Finger hat mal in eigener Sache recherchiert, was an einem Tag von ihm übrig bleibt und was in 100 Jahren.
Permanent ziehe ich Spuren hinter mir her, auch wenn ich sie nicht sehe. Ich verteile mich überall. Mehr als 50 Millionen Hautzellen sondere ich ab pro Tag.
Das regnet die ganze Zeit von uns runter. Wir haben allerdings Kleidung an, sodass der Regen sozusagen aufgefangen wird. Und natürlich Haare. Also man verliert pro Tag ungefähr 100 Haare. Und wenn du redest, scheidest du natürlich mit den ganz kleinen Speicheltröpfchen auch noch Zellen aus dem Mundbereich aus.
Erklärt Forensiker Marc Benecke. Aus diesen Spuren lassen sich beispielsweise ethnischer Hintergrund und Neigungen zu Krankheiten auslesen. Für eine verdammt lange Zeit.
Früher musste man Briefmarken ja ablecken, ne, damit die geklebt haben. Wenn du das gemacht hast vor 20 Jahren, dann ist deine Erbsubstanz höchstwahrscheinlich immer noch genauso wie damals unter der Briefmarke. Hängt also sehr stark von den Lagerungsbedingungen ab.
Noch sicherer verewigt werden die eigenen Spuren durch Nachwuchs. Ein von mir gepflanzter Apfelbaum ist eingegangen, doch ein Kind trägt bereits meine DNA weiter. Dabei sieht mein Sohn eher aus wie seine Oma, als die noch klein war, findet er.
Ich sehe immer so Bilder und da sehe ich genauso aus wie sie. Wie die Oma. Fast. Ich.
Trotzdem sehen wir uns mit der Zeit immer ähnlicher. Nicht nur aufgrund der genetischen Nähe. Kinder ahmen ihre Eltern nach. Meine Spuren verewigen sich bei ihm durch eine Art Mimikrie.
Ja, also ich finde schon den Humor. Also er will halt auch so lustig sein und macht dann auch so lustige Gesichter. Und die Art, wie er sich bewegt und wie er läuft, das bist du.
Stellt meine Freundin fest. Bei ihr habe ich kaum sichtbare Spuren hinterlassen, glaube ich, obwohl sich ja auch alte Paare optisch angleichen sollen. Dafür habe ich unser gemeinsames, transaktives Gedächtnis mitgeprägt. Jeder von uns ist für verschiedene Wissensbereiche verantwortlich.
Wer sind bei uns wofür zuständig? Wer denkt an was?
Also ich bin für Geburtstage und für Klamotten zuständig und du bist für Technik und für das kulinarische Gedächtnis zuständig.
Könnte sein. Doch ändern sich unsere Erinnerungen nicht mit jedem Abruf? Wir rekonstruieren und passen Spuren unserer heutigen Sicht an. Und wie ist das mit dem Essen? Manche Gerichte schmecken immer noch so gut wie früher.
Also du machst ja den Kartoffelsalat immer so wie deine Oma mit Kartoffeln, Gurke und Öl, also ohne Mayonnaise. Und man könnte sagen, deine Oma hat Spuren hinterlassen in unserer Esskultur.
Fotos von dem Kartoffelsalat habe ich schon im Netz hochgeladen. So ziehen wir unsere analogen Spuren ins Digitale mit Posts, Chats, E-Mails und eben vielen Bildern. Beim Erinnern helfen die mir aber kaum, weil sie irgendwo in der Cloud begraben sind. Aber vielleicht bringen sie mir ja dort digitale Unsterblichkeit und erinnern meine Lieben an mich, just nachdem ich verschieden bin.
Dies ist keine schöne Vorstellung, weil man gerade mit dem Tod der geliebten Person abgeschlossen hat. Sie haben zurzeit nur die Möglichkeit, dass Sie einen digitalen Nachlassdienst beauftragen, der für Sie herausfindet, wo der Verstorbene überall war.
Benjamin Thiel bietet diesen Service an, als digitaler Nachlassverwalter. Es muss doch etwas Handfestes her für unverwüstliche Spuren. Eine Schweizer Firma fertigt aus meinen Haaren den Diamanten an, den meine Freundin schon immer haben wollte. Und meine Abschlussarbeit von der Uni könnte ich auf Keramik brennen lassen. Die wird dann in einem Bergwerk in Österreich versenkt. Für die Ewigkeit. Billig wird das nicht. 20 DIN A4 Seiten kosten 350 Euro. Und besonders gut war die Abschlussarbeit auch nicht.
Keramikplatten in österreichischen Bergwerken und Diamanten aus Haaren. Solche analogen Konzepte könnten schon bald überholt sein, wenn wir nämlich nach unserem Tod einfach weiterleben. Virtuell, als Bot. Gleich spreche ich mit einem Mann, der seinen toten Vater als Deadbot bewahrt hat. Es ist ein trauriger Anlass, weswegen wir jetzt mit dem Journalisten und Buchautoren James Flahos sprechen. Sein Vater ist vor 2 Jahren gestorben, aber er hat einen Weg gefunden, ihn zumindest in Teilen am Leben zu halten. Er hat ihn digitalisiert und zu einem Deadbot gemacht, einer künstlichen Intelligenz, einer App, die er jetzt auf seinem Smartphone hat. Und jetzt hören wir mal, wie das klingt.
Anyway, I get on the stage and the line is, and now my dear, prepare for a magnificent surprise. And I delivered the line and my pants fell off.
Eine Stimme aus dem virtuellen Jenseits. Über seine Erfahrungen mit dem digitalisierten Vater berichtet James Flahos in dem kürzlich in den USA erschienenen Buch Talk to Me, How Voice Computing Will Transform the Way We Live, Work and Think. Jetzt ist James Flahos aus San Francisco zugeschaltet. Hallo James.
Hallo.
James, Ihr Vater muss ein wirklich toller Typ gewesen sein, dass Sie ihn verewigen wollten. Wie würden Sie ihn beschreiben?
It's hard to know even where to begin because he had so many different parts of who he was.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil er so vielfältig war. Aber er war natürlich mein Vater, den ich sehr geliebt habe. Er war ein sehr erfolgreicher Anwalt, hatte eine große Kanzlei in San Francisco. Er begeisterte sich für Sport und er trat in Musicals auf. Er war ein sehr aufgeweckter und auch sehr warmherziger und lustiger Mann.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Und all das wollten Sie von ihm bewahren oder muss man sich da beschränken?
Ich musste mich entscheiden. Ich wollte aber schon alles rüberbringen, was er war. Ich wollte ja auch keinen künstliche Intelligenz-Zombie entwickeln, der vorgibt, mein Vater zu sein, sondern etwas, das interaktiv seine Lebensgeschichte wiedergibt. Angefangen mit seinen griechischen Vorfahren und seiner Kindheit, über das Erwachsenwerden, seine Zeit an der Uni, bis hin zum Kennenlernen meiner Mutter, seiner Karriere und seinen Hobbys. Ich wollte zeigen, wie reich sein Leben war und auch einen Eindruck von seiner Persönlichkeit geben. Er konnte schelmisch, liebevoll und humorvoll sein, all diese Dinge. Das ist meine Sicht von ihm. Vielleicht nicht die von anderen, aber so will ich ihn sehen und so habe ich ihn geliebt. Ich war also etwas befangen, als ich ihn kreierte.
Sie sagten, Sie sprechen mit ihm. Wie sieht denn so eine Unterhaltung aus? Können Sie da mal ein Beispiel geben?
Ja, stellen Sie sich vor, Sie ziehen Ihr Smartphone aus der Tasche, öffnen eine Messenger-App und senden dem Deadbot eine Nachricht und fragen, hallo, bist du da? Und er schreibt zurück, Roboter schlafen nie, natürlich bin ich hier. Worüber würdest du heute gern sprechen? Es gibt also mehrere Nachrichten, Fragen und Antworten, hauptsächlich textbasiert, aber manchmal werden auch Audioclips mit seiner Stimme abgespielt. Das sind Sachen, die ich aufgenommen habe. Ich habe mehrere Stunden mit ihm aufgenommen und er hat seine Lebensgeschichte erzählt. Der Deadbot könnte also eine Geschichte erzählen, ein Lied singen oder einen Witz erzählen und all das über mein Smartphone.
Wow, und wie viel von Ihrem Vater steckt da wirklich drin in dem Deadbot, in seinen Antworten?
The Deadbot is just a little imitation of the real living and breathing man.
Der Deadbolt ist nur eine winzige Imitation des wirklichen, lebenden und atmenden Mannes. Er kann nur eine nette Erinnerung sein. Er bildet ihn in keinster Weise nach oder ersetzt ihn. Als ich ihn kreiert habe, nahm ich seine tatsächlichen Worte, die ich aufgenommen hatte, und dann habe ich, der ich ihn schon lange kenne, überlegt, was würde er in einer Unterhaltung sagen. Er hatte die Chance, den Deadbot zu testen, bevor er gestorben ist, und er bestätigte, das sind die Dinge, die ich sagen würde. Er konnte sich also im Deadbot wiedererkennen.
Sie haben gerade erwähnt, dass es Gespräche gab mit Ihrem Vater, die dort eingespeichert waren. Wie genau entsteht so ein Deadbot? Was haben Sie da eingespeist und was macht die Software daraus?
There's this notion from what we've seen in Science Fiction and on TV.
Es gibt diese Vorstellung aus Science-Fiction-Filmen, dass du ganz viele Wörter nehmen kannst, sie in einen Computer steckst und der Computer ganz magisch lernt, jemanden nachzubilden und Unterhaltungen führen kann. Diese Dinge könnten in Zukunft möglich sein, aber wir stehen technisch noch ganz am Anfang davon, künstliche Intelligenz in dieser Art und Weise zu automatisieren. Jetzt im Moment ist es noch so, dass man so etwas, sagen wir mal, noch per Hand kuratiert. Die tausend Dinge, die der Deadbot sagen kann, auszuwählen, sie so zu programmieren, dass daraus eine fließende Unterhaltung entstehen kann.
Funktioniert das so ähnlich wie Sprachassistenten wie Siri oder Alexa?
In mancher Hinsicht schon. Das sind sehr komplexe Systeme mit vielen Komponenten, die sich in den Servern von Amazon und Apple verstecken. Aber manche Komponenten sind gleich. Da ist der Prozess des Verinnerlichens von Stichwörtern der Benutzer, der versucht zu verstehen, was sie zu bedeuten haben, und dann die richtige Antwort auszuwählen und sie als Textnachricht zu schicken und laut auszusprechen.
Was man ja nicht so richtig zusammenbringt, sind Bots und Gefühle. Spricht Ihr Deadbot eigentlich auch über Emotionen?
Der Deadbot kann bis zu einem gewissen Grad über Emotionen sprechen. Er kann die eigenen Emotionen meines Vaters zu Dingen, die er erlebt hat, reflektieren. Er spricht über das, was ihn besonders stolz gemacht hat in seinem Leben und was er bereut hat. Ich erfinde keine Emotionen für ihn, sondern das basiert auf dem, was mein Vater mir erzählt hat, als ich ihn interviewt habe.
Denken Sie, der Deadbot könnte auch für andere Menschen funktionieren, dass wir alle oder vielleicht viele von uns geliebte Verstorbene irgendwann mal digitalisieren?
Ja, I think it will. I think this is very much a trend for the future.
Ja, ich glaube, in Zukunft wird das ein Trend werden. Ich denke gerade über Wege nach, diese Erinnerungsavatars für andere Menschen zu entwickeln. Mein Ansatz ist ja, die Person nachzuahmen und nicht eine unechte synthetische Version von jemandem herzustellen, sondern einen besseren, lebendigen, interaktiven Weg zu finden, Erinnerungen an diese Person am Leben zu halten. Menschen auf der ganzen Welt haben Interesse gezeigt und fragen, wie bekomme ich einen Dadbot oder einen Mombot?
How do I get a Dadbot or a Mombot for myself?
Den Deadbot fertig zu kriegen, war ja ein Wettlauf gegen die Zeit, weil es Ihrem Vater immer schlechter ging. Aber Sie haben es geschafft, ihn zu seinen Lebzeiten fertigzustellen. Wie hat Ihr Vater darauf reagiert, als Sie ihn zum ersten Mal den Deadbot präsentiert haben?
My father was confused.
Mein Vater war erst verwirrt, als ich ihm den Deadbot präsentiert habe. Es ist sehr eigenartig, einem Computerprogramm zu begegnen, das so spricht wie du. Ich glaube, das war etwas schwierig für ihn, aber als wir uns hinsetzten und damit rumexperimentierten und meine Mutter anfing, mit dem Deadbot zu sprechen, hat mein Vater verstanden, wie er funktioniert. Er selbst wollte ihn nicht benutzen, er lag im Sterben und er kannte bereits all das, was der Deadbot wusste. Aber mein Vater sagte, er mag den Gedanken, dass seine Nachfahren, Menschen, die ihn überleben, den Deadbot nutzen können und etwas über ihn erfahren.
Im Endeffekt haben Sie ja entschieden, was von Ihrem Vater bleibt, welche Erinnerungen und Geschichten. Hatten Sie auch Bedenken bei dem Projekt?
Meine Bedenken waren einerseits, dass das, was ich geschaffen hatte, misslungen war, dass es diese einfache, verzerrte Imitation meines Vaters war, die ihn überschatten würde und seine Legende zerstören würde, anstatt sie wirklichkeitsgetreu zu bewahren. Darüber habe ich sehr viel nachgedacht, bevor ich den Dadbot entwickelt habe. Ich glaube, was ich im Endeffekt geschaffen habe, war dann doch besser als das, was ich anfänglich befürchtet hatte. Aber ich habe auch gemerkt, dass dieser einfache Chatbot meinen Vater nicht ersetzen kann. Mein Vater war zu groß, um von einem bloßen Chatbot überschattet zu werden.
Ein Sohn, der sich liebevoll an seinen Vater erinnert. James Vlahos war das, der seinen Vater virtuell unsterblich gemacht hat mit einem Dadbot. Was bleibt? Unser Thema heute in der Echtzeit, und wenn es um Müll geht, bleibt leider überall zu viel übrig. Zero Waste heißt das Konzept der Stunde. Es gibt Supermärkte, Cafés und Restaurants, die möglichst nichts hinterlassen wollen. Geführt werden sie meistens von überzeugten Einzeltätern. In Paris denkt man jetzt eine Nummer größer. Seit Jahresbeginn hat die französische Hauptstadt eine Zero-Waste-Straße. Hier testen Stadtverwaltung, Umweltvereine, Anwohner, Büros und Geschäftsleute gemeinsam, wie sie Abfall reduzieren können, um möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. In Frankreich und wohl europaweit ist das eine Premiere. Susanne Krause hat sich im Freiluftlabor der Rue du Paradis umgesehen und mit ihr bin ich jetzt in Paris verbunden. Hallo Susanne.
Bonjour Suzanne.
Susanne, wer macht da alles mit in der Rue du Paradis und wie viele Menschen sind das?
Das Besondere an der Sache ist, dass hier eine ganze Straße mitmacht mit 6000 Menschen, die hier leben und arbeiten, und alle versuchen wirklich, keinen Verpackungsmüll mehr anzuhäufen und gleichzeitig das alles wieder zu verwerten, was nur irgend machbar ist. Die Schule macht mit, der Laden mit Designobjekten macht mit und alle verwerten Essensreste, Stoffreste, Kleidung. Dazu muss man noch dran denken an den UN-Klimagipfel, der vor 3,5 Jahren ja in Paris stattgefunden hat. Seitdem sind viele Franzosen motiviert, ihr Schärflein zur Rettung des Planeten beizutragen. Und dabei dient die Rue du Paradis dann als Freiluftlabor.
Rue du Paradis, also Paradiesstraße, das ist ja schon mal ein vielversprechender Name. Was genau ist das für eine Straße?
Nun, sie hat auf den ersten Blick wenig von paradiesisch. Es ist eine ganz typische Pariser Straße mit überwiegend historischen Fassaden, sehr eng, 500 Meter lang. Sie liegt mitten im 10. Arrondissement unterhalb vom Ostbahnhof und da leben sehr viele junge Familien auch. Und neben der Vorschule, den Büros, Bioläden, gibt es auch ein indisches Reisebüro und ein Kristallglasmuseum. Vor allem aber haben hier in den letzten Jahren teils winzige, sehr viele kleine Speiselokale eröffnet. Damit ist die Straße ziemlich hip geworden.
Eine ganze Straße ohne Abfall, das ist ja ein sehr hochgestecktes Ziel. Was machen die Menschen in der Rue du Paradis denn alles anders als der Rest von Paris?
Also einen ersten Einblick habe ich beim ersten No-Waste-Nachbarschaftsfest gewinnen können. Das haben die Anwohner letzten Sonntag organisiert. Beim Fest lief da auch ein alternativer Kochkurs zum Beispiel. Da wurden Karottengrün und Zwiebelsprossen genommen, Gemüseteile, also Gemüsereste, die eigentlich oft in der Mülltonne landen, und wurden zu einem alternativen Pesto zusammengestampft im Mörser mit Knoblauch und Sonnenblumenkernen und Olivenöl. Das war sehr, sehr lecker. Danach habe ich dann es geschafft, den letzten freien Platz neben Clermont-Vent vom Organisationskollektiv an der ellenlangen Tafel mitten auf der Straße zu ergattern.
Alors la consigne, c'était d'amener des plats préparés.
Für das Picknick haben wir vorgegeben, dass jeder selbstgekochte Gerichte mitbringt, um Abfall zu vermeiden. Und wer mit leeren Händen kam, wurde in unsere Straßenküche abkommandiert. Wir haben in den umliegenden Lebensmittelläden übrig gebliebenes Obst und Gemüse eingesammelt und gemeinsam zu leckeren Salaten, Tarts und Smoothies verarbeitet. Jeder hat von zu Hause Geschirr und Besteck mitgebracht. Lokaler kann die Versorgung gar nicht sein.
Der Nachbar von Morvan hat mir ganz stolz seinen funkelnagelneuen Baguettebeutel gezeigt. Den hat er nämlich an einem Stand morgens unter fachkundiger Anleitung selbst genäht. Dabei hat er mir grinsend erzählt, hätte eigentlich noch nie eine Nähmaschine bedient zuvor.
Ja, das Engagement ist groß. Die Zero-Waste-Aktivisten, die feiern nachhaltig. Das klingt ja schon mal gut. Aber wichtiger ist vielleicht doch der Alltag. Wie funktioniert das denn?
Ganz einfach, indem die Stadtverwaltung nicht kleckert, sondern klotzt. Sie hat mir Recyclingtonnen aufgestellt. Sie wirbt bei Hausbesuchen für Mülltrennung, denn da hinken die Franzosen den Deutschen noch ziemlich hinterher. Und dann gibt's auch noch kostenlose Kompostkisten vom Rathaus mit Regenwürmern, die den Biomüll dann richtig zernagen. Und es gibt ebenso auch Kurse, in denen das Rathaus anbietet, zu lernen, wie man Kosmetika oder Haushaltsreiniger selber herstellt. Demnächst ist auch ein kollektiver Kühlschrank geplant. Da kann jeder überzähliges Essen reinstellen und jeder, der Hunger hat, kann sich da bedienen. Ganz oben auf der Top-10-Liste der vorbildlichen Umweltaktivisten steht Vittoria Romain. Sie hat ein kleines Bio-Restaurant am Ende der Straße. Und die Italienerin, um nur zu sagen, wie sich das bei ihr auswirkt, kauft unter anderem nur umweltfreundlich verpackte Ware ein.
Ich biete den Kunden an, eigene Essensbehälter mitzubringen. Dafür gebe ich ihnen 5% Rabatt. Ich verkaufe keine Plastikflaschen, keine Industrieware, nur Eigenanfertigungen aus gesunden Basisprodukten.
Und selbstverständlich, Susanne, bei Vittoria Romain wird alles verwertet.
Sind denn die anderen Ladenbesitzer in der Rue du Paradis genauso konsequent?
Naja, also in den Supermärkten, habe ich gesehen, ist das Sortiment an loser Ware noch sehr spärlich besetzt. Bei manch anderem allerdings hat das Rathaus mit ihrer neuen Abfallpolitik wirklich offene Türen angerannt. Beispielsweise bei einem sehr lustigen Laden, der sogenannten Fédération Française de l'Aperitif. Der hat sich selbst so ernannt, der französische Aperitifverband. De facto handelt es sich da um einen Laden, der alle Zutaten anbietet, die man zum guten Aperitif braucht. Der Inhaber ist Paul Solier.
Wir haben extra einen Edelstahltank angeschafft, aus dem der Rosé in Pfandflaschen umgefüllt wird. Die Snacks packen wir in eine dreistöckige, transparente Kunststoffbox, ebenfalls ein Pfandbehälter. Das schicke Teil kann man einfach offen auf den Couchtisch stellen.
Tja, er hat ja auch investiert in das Zero-Waste-Projekt. Ist das denn eigentlich Pflicht, damit zu machen, oder machen die das freiwillig?
Die machen das freiwillig und das Rathaus und alle Aktivisten sagen auch, Zwang wäre nur kontraproduktiv und würde den Spaß beim Mitmachen verderben. Allerdings, eine Vorreiterrolle spielt die öffentliche Vorschule, nicht ganz zu Unrecht. Das hat mir Alexandra Cordebar, die Viertelbürgermeisterin, beim Bummel durch die Rue de Paris erzählt.
Wir haben den Betrieb in der Schulkantine umgestellt. Zuerst wurde den Kindern mal gezeigt, was pro Tag an Schulessen übrig bleibt. Sie haben die Reste abgewogen, um zu verstehen, was Verschwendung bedeutet. Und seitdem servieren wir nicht mehr die Standardportion, sondern fragen die Schüler, wie viel Hunger sie haben.
Das ganze Projekt ist ja terminiert, also im Dezember will man gucken, wie das gelaufen ist. Wie lässt sich denn bestimmen, ob dieser Testlauf erfolgreich gewesen ist?
Ja, es ist ziemlich schwierig. Man müsste genau abwiegen, wie viel Tonnen Müll dann noch übrig sind in der Rue du Paradis. Das geht allerdings nicht, weil die Müllkutscher natürlich das ganze Viertel abklappern und den Müll dort einsammeln. Also da lässt sich das nicht trennen. Wichtiger als eine verminderte Tonnage, aber so sagen die Verantwortlichen, ist eine andere Sache, der Bewusstseinswandel. Und ich habe den Eindruck, der ist voll am Laufen. Das hat mir jedenfalls ein junger Vater bestätigt, den ich in der No-Waste-Straße angesprochen habe.
Ich bin von meinen Kindern ausgeschimpft worden, weil ich eine Plastiktrinkflasche angeschleppt habe. Ich habe ihnen zwar erklärt, dass ich die Flasche dauernd benutze, das Plastik haben sie aber nicht durchgehen lassen.
Andere haben mir ganz begeistert mitgeteilt, dass sie sehen, es wird einfach solidarischer in der Straße. Die Nachbarn rücken zusammen, es gibt mehr Gemeinschaftsgefühl durch das Projekt.
Das klingt ja wirklich paradiesisch, was da in der Rue du Paradis so läuft. Aber es gibt ja bestimmt auch noch Herausforderungen oder vielleicht sogar Nachteile, die die Anwohner haben.
Das baut natürlich einen verdammten Erfolgsdruck bei den Anwohnern auf. Sie müssen gewinnen, sie müssen einfach siegen, denken sich viele. Denn das Ziel ist es, ganz Paris zu einer No-Waste-Stadt zu machen. Klar, Negatives passiert immer mal wieder. Clermont-Vent hatte eine nette Anekdote auf Lager. Clermont-Vent ist ja eine der Organisatorinnen des ganzen Konzepts. Sie hat zugegeben, dass sie sehr schnell wieder von ihrer selbstgemachten Gesichtscreme abgekommen ist, weil sie plötzlich Pickel und Ausschlag bekommen hat. Dennoch weiß sie schon ziemlich genau, was in ihrem Fall vom No-Waste-Projekt bleiben wird.
Im Rahmen des Projekts habe ich viel von den Nachbarn gelernt und ihnen auch viel zurückgegeben. Somit werde ich der Welt eine Art kostenlose Zero-Waste-Datenbank hinterlassen, zum freien Gebrauch. Nicht alles, was bleibt, behalten wir gerne. Manches würden wir am liebsten gleich wieder vergessen. Krankheiten zum Beispiel. Wenn sie aber sichtbare Spuren am Körper hinterlassen haben, dann wird man eigentlich dauernd daran erinnert. So geht es auch vielen Brustkrebspatientinnen, bei denen nach der Operation Narben zurückbleiben. Damit kann man allerdings auch kreativ umgehen, mit einem Brusttattoo zum Beispiel. Wie sich das auswirkt, erzählt uns jetzt Katharina Kühn.
Blumen mit rosa, gelben, orangenen Blüten, blaue Schmetterlinge, ein Kolibri. Auf Biancas Rücken bis hin zu ihrer linken Brust ist ein großes Kunstwerk. Dabei war sie eigentlich gar kein Fan von Tätowierungen.
Früher hatte ich die Einstellung, dass ich mich niemals tätowieren lassen möchte, weil das was wäre, was ich nie wieder entfernen könnte. Also ich wollte nur Dinge an meinem Körper haben, wo ich mich auch nochmal dagegen entscheiden kann. Also zum Beispiel ein Piercing kann man rausnehmen.
Zwar hatte Bianca nach einem Autounfall eine große Narbe vom Rücken zum linken Oberarm, gehört aber zu mir, dachte sie, und sollen die Leute im Schwimmbad doch starren. Jahre später kam dann die Diagnose Brustkrebs. Bianca wurden beide Brüste entfernt und Implantate eingesetzt. Zurück blieben Narben an den Brustfalten. Aber weil die Wunde nicht richtig heilte, musste Bianca wieder unters Messer. Nun hatte sie noch eine Narbe, diesmal quer über die linke Brust.
Und dann dachte ich eben, so, jetzt langt's, jetzt möchte ich da gerne was Schönes draus machen. Hi!
Na, wie geht's? Etwas Schönes draus machen, dabei half Miss Nico, Besitzerin vom All-Style-Tattoo-Studio in Berlin-Friedrichshain. Zweimal ließ sich Bianca hier schon Narben überdecken. Nun überlegt sie, die Narbe an ihrer rechten Brustfalte übermalen zu lassen. Oft sind Vergrößerungen bei diesen Tattoos kein Problem, sagt Miss Nico.
Wenn man behutsam und sensibel an diesen Stellen tätowiert, dann ist es meistens sowieso so, dass man was nimmt, was der Anatomie schmeichelt. Und das ist auch meistens dann eine Form, die man auch in irgendeiner Art und Weise dann erweitern kann.
Dabei sagt Bianca, dass Narben ja nicht nur negativ sind, nicht nur zeigen, dass die Person eine Verletzung hatte.
Gleichzeitig ist es eben ein Hinweis darauf, dass man auch was erlebt hat, dass man Dinge überlebt hat, dass man Lebenserfahrung hat. Also das kann ich ganz bestimmt so sagen, dass jede Narbe am Körper irgendwo natürlich auch ein Stück Lebenserfahrung darstellt. Also es ist nicht notwendig, jede Narbe, die man am Körper hat, abzudecken.
Sie hat eine kleine Narbe am Rücken freistehen lassen. Wer ansonsten auf ihre Tätowierung schaut, mag gar nicht glauben, dass hier dicke Narben sein sollen. Nur wer mit der Hand über Rücken und Schulter streicht, kann die Erhebungen der verletzten Haut fühlen. Für viele Frauen geht es nach einer Brustoperation aber nicht nur ums Kaschieren, sondern auch ums Komplettieren. Denn wer sich für eine Brustrekonstruktion entscheidet, der wird die Brustform wieder aufgebaut, aber nicht unbedingt die Brustwarze. Das führt ebenfalls Frauen zu Miss Nico. Ihr Wunschmotiv ist dann nur eben keine Blume, sondern eine Brustwarze mit rosiger Haut und, dank angedeuteter Schatten, einer Nippelerhebung.
Für viele Frauen ist das so eine Art Abschlusssetzen auf eine lange Zeit der Brustkrebsbehandlung von Erstdiagnose, Chemotherapie, OP, dann die Entscheidung, vielleicht auch die andere Seite prophylaktisch entfernen lassen zu müssen. Die Entscheidung, welche Art von Aufbau mache ich, Eigengewebe oder Implantat, das kann ja 1 bis 2 Jahre dauern.
Sagt Bettina Koch, Psychoonkologin im Vivantes-Klinikum am Urban.
Und dann zu sagen, okay, und jetzt lasse ich mir noch die Brustwarzen tätowieren. Und jetzt habe ich auch das Gefühl, wenn ich in den Spiegel gucke, Ja, ich habe Brüste, die mich an meine früheren Brüste zumindest erinnern. Das kann wirklich auch ein guter Ausdruck von einem abgeschlossenen Heilungsprozess sein.
Hier geht es nicht um Kunst, weiß Miss Nico.
Es ist ja oftmals so, dass die Mädels, die tatsächlich nur eine Brustwarze wollen, die wollen eigentlich gar kein Tattoo. Also sie haben sich nicht mit Tätowierung vorher auseinandergesetzt. Sie haben nicht das Bedürfnis, irgendwie Tattoo-Kunst auf der Haut zu haben. Sie wollen sich einfach bloß ganz fühlen. Also man ist extrem behutsam.
Die Tätowierung ist eben nicht am Bein oder Arm, sondern an der Brust. Symbol für Weiblichkeit, Mutterschaft und noch so viel mehr. Ob Brustwarze oder Blumenranke, kann so eine Tätowierung noch etwas mit den Frauen machen. Sie sind aktiv. Sie entscheiden selbst, wie ihr Körper dauerhaft aussehen soll, lassen sich von einer Krankheit nicht alles diktieren. Auch für Bianca war es wichtig, aus etwas Bedrohlichem wie Brustkrebs etwas Schönes zu machen. Die Bilder auf ihrem Körper erinnern sie nicht an die Krankheit, sondern stärken eher ihren Willen, sich auf das Positive zu konzentrieren. Die Blicke am See oder im Schwimmbad sind zwar noch immer da, aber...
Jetzt ist es so, dass ich auch angeglotzt werde, aber mit einem ganz anderen Gesichtsausdruck. Also ich sehe, dass die Leute auch begeistert sind. Also es ist einfach ein ganz anderes Feedback. 180 Grad in die andere Richtung.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Peter hat 7.400 Ostmark Sparvermögen. Er darf 4.000 Ostmark 1:1. Das darüber hinausgehende Geld 1:2 umtauschen. Wie viel Geld hat Peter nach der Währungsunion?
Muster möglicher Welten.
Kepler 421b.
Er ist so groß wie Uranus.
Für unsere Serie probiert sich Susanne Franzmeier durch die musikalischen Stilrichtungen. Nach Elektro in der letzten Woche ist sie heute beim Indie-Pop angelangt. Das ist zwar überhaupt nicht ihr Ding, aber die Stilübungen sind ja schließlich ein Experiment, das den Horizont sprengen soll. Und sie hat ja auch Unterstützung. Dieses Mal von Katrin Schüler-Springorum.
Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Alter Motherfucker, deine Finger sind dreckig.
Stilübungen musikalisch. Eine Echtzeitserie von Susanne Franzmeier.
Dritter Stock.
Okay, danke.
Für die nächste musikalische Stilübung ist Katrin die Richtige.
Hey, mein Liebe, grüß dich. Komm rein.
Ihr Arbeitszimmer sieht genauso aus, wie man sich das bei einer ordentlichen Gitarristin so vorstellt. Die Wand ist gespickt mit Gitarren verschiedenster Art.
Ein Banjo und eine Balalaika. Balalaika, ja genau.
Mit Gitarrenmusik geht es mir im Grunde ähnlich wie bisher mit den anderen zwei Genres. Ich höre sie nicht und habe eigentlich überhaupt keinen Bezug dazu. Und somit auch keine Ahnung, worauf es ankommt.
Ja, das wäre jetzt hier so ein Rockding, das auch von mir.
Katrin spielt mir ein paar Sachen von sich vor.
Dann im Hotelzimmer in Steyr, Oberösterreich. Ich gebe dir einfach jetzt mal drei. Ich gebe dir diese beiden Indie-Pop-Alben, mit denen ich mit dem Kai zusammen gemacht. Ja,
dann gibt sie mir zum Durchhören noch ein paar Indie-Pop-Alben mit.
Und die Sophisticated Films and Doc Tools, das ist von mir. Ah, ja.
Einen der Songs werde ich später als Grundlage nehmen, um darauf den Text zu schreiben. Ich habe einen Song aus Katrins Sammlung gefunden, den ich als Basis für den neuen Text nehme. Diesmal achte ich gleich aufs British English. Wovor mir noch graust ist, dass ich diesmal selber den britischen Akzent hinkriegen muss.
She looks so young, maybe 17. Her skirt is too short. Her white knee highs are blind and clean.
Meine Musikerfreundin Kio schickt mir für alle Fälle eine WhatsApp-Aufnahme. Dass ich das so hinkriege, wage ich zu bezweifeln.
It's around 4 p.m. in the 23 tram.
Aber ich gebe mein Bestes.
It's crowded and she steps aside to stay back from this man.
A bearded fat old guy with a false innocent air. Every time the tram is moving, he's coming closer to her.
Wieder schicke ich Katrin die Stimmaufnahmen und sie komponiert dazu das neue Instrumental.
Stimmt, ich höre es auch. Es ist ein bisschen verschoben. Wenn
gut, du singst es eh nochmal, oder?
Ja, eben.
Die kleinen Unstimmigkeiten können wir schnell beseitigen.
Dann bist du da zwei Takte später.
Achso, da nicht.
She looks so young, maybe 17.
Ich glaube, das funktioniert.
Her skirt is too short, her white knee highs are blinding clean. She tries to not look shy, but her body speak in fear. She doesn't feel well, that's absolutely clear. It's around 4 p.m. in the 23 tram. It's crowded and she steps aside to stay back from this man. A bearded fat old guy with a false innocent air. Every time the tram is moving, he's coming closer to her.
Also mir gefällt's, bis auf mein British English. Aber eine Frage beschäftigt mich noch. Ist der Song zu ernst? Braucht es hier nicht auch noch irgendwo ein ironisches Element? So richtig tolle Ideen habe ich nicht.
Also Indie-Pop und Humor ist eine schwierige.
Ich weiß.
Die jungen, unrasierten Männer, die an dieser Welt leiden, weißt du
ja,
so.
Ja, ich weiß. Ich habe nur Angst, dass das halt so aus dem Gesamtding so rausfällt, weil das das Einzige ist, was dann so ernst, wirklich ernst ist.
Aber ich würde nicht sagen, das entscheiden wir, wenn wir weiter
genau,
sind,
ne? Genau.
Ist ja super.
Ja, cool, dann kann ich das hübsch machen.
Later the girl is talking to a dark-haired guy. They're sitting in the marketplace cafe drinking a chai. She's changed her look completely, now wearing sneakers and jeans. There's nothing that distinguishes her from other teens.
Auf die nächste Stilübung freue ich mich schon besonders. Und auch hier werde ich wieder Katrin brauchen.
In der nächsten Folge Stilübung 4 Choral.
Oha, da hat sie sich ja was vorgenommen. Die nächste Folge dann also mit christlicher Kirchenmusik. Und wenn Sie die Stilübungen zwischendurch mal hören wollen, dann abonnieren Sie sie doch einfach als Podcast. Ich bin Susanne Balthasar. Tschüss und machen Sie es gut.